let's eat till the cipher complete, and let's heal this life on the street. Yeah, the foundation of food and its nourishment, the building blocks that many flock and flourish with. Used to be I ain't eat these things, but
ladies and gentlemen, it's game time. Welcome back to Health Resolution Podcast und der heutigen Episode 104 an der Intonation von Michael Buffer muss ich noch ein bisschen trainieren. Bin schon einige Jahre dran, aber ist immer noch nicht da, wo Michael Buffer war. Kennt ihr Michael Buffer? Michael Buffer, derjenige, der vor großen Boxkämpfen die Introductions gemacht hat. Deine Stimme versichern lassen für, was weiß ich, 30 Millionen Dollar. Da bin ich noch nicht ganz, aber ich bin noch nicht Michael Buffer. Ich habe ein eigenes Intro und eine eigene Stimme. Herzlich willkommen zurück zu Episode 104 mittlerweile des Health Resolution Podcasts. In Episode 103 haben wir geschlossen mit der Gründung der FED, mit der Versenkung der Titanic, mit der Implementierung der Einkommensteuer zum Beispiel im amerikanischen, in Anführungszeichen, Gesetz, eingezeichnet von Woodrow Wilson, initiiert durch die Strippenzieher, durch die Gründer der Fed und jetzt quasi durch die Besitzer des monetären Systems, weil sie jetzt hingehen können und selber Geld drucken können über die US Mint. Für die Fed, und die Fed verleiht das Geld in die ganze Welt. Der nächste Schritt, der noch folgen muss, da muss noch ein Schritt folgen, und der folgen muss, ist eigentlich klar. Ich muss das Geld, das ich drucke als Fed, als genau das Geld installieren, mit dem auf der Welt bezahlt wird, mit dem alles läuft und das jeder von mir bezieht und beziehen muss, wenn er mitspielen möchte. Wenn er nicht mitspielen möchte, kann er auch nicht mitspielen, kann er auch keinen Wohlstand kreieren, kann er keinen Handel betreiben, komplett abhängig von diesem System. Das heißt, ich muss in Anführungszeichen als Land mitspielen. Wie mache ich das also? Wie bekomme ich alle Länder dazu, mein Geld zu benutzen? Wie bekomme ich mich selber dahin, den Dollar als das Bezahlmedium, als die Weltwährung zu installieren? Was ich als allererstes machen muss, ist, dass die Verwaltungsbezirke auf der flachen Erde, Länder genannt, kein Gold mehr im Keller liegen haben oder andere wertvolle Edelmetalle wie Palladium oder Silber. Die dürfen das nicht mehr im Keller liegen haben, weil das ihrer eigenen Währung Wert verleihen würde und diese Länder unabhängig machen würde von meinem System, was ich ja implementieren will. Weil bis dahin, bis zu diesem Punkt, wir reden jetzt von 1913, war das eigentlich weitläufig der Fall. Es gab damals noch den sogenannten Goldstandard, der den Währungen, egal ob in Deutschland, in Italien, in den USA oder in China, in Anführungszeichen einen Wert verliehen hat und somit Stabilität. Das war auch so im Deutschen Kaiserreich unter Wilhelm II., das 1871 gegründet wurde. Da gab es die Goldmark, hieß sogar so, die Goldmark. Da war es nicht möglich, willkürlich Geld zu verleihen, so wie die Fed das jetzt machen wollte. Drucken, verleihen mit Zinsen obendrauf, die man mir zurückzahlen muss für diese Anleihe. War also nicht möglich, willkürlich Geld zu verleihen, das jetzt ohne jeden Gegenwert daherkam und schlichtweg quasi bedrucktes Papier war. Wie kriege ich die Länder also genau davon weg, von diesem Wert? Ich brauche ein, ich sag mal, Notfall-Ausnahme-Event, das so viel Notstand und wirtschaftlichen Stress generiert, dass die Länder den Goldstandard freiwillig kurzfristig fallen lassen müssen. Ja, freiwillig fallen lassen müssen. Schließt sich eigentlich aus, aber ihr wisst, was ich meine. Also vor 1871, jetzt mal in Deutschland, waren sehr viele verschiedene Währungen im Umlauf, die von Herzogtum zu Königreich variiert haben. Nicht vergessen, die Staaten im Kaiserreich waren stets autonom. Da gab es ein Herzogtum, da gab es ein Königreich, da gab es andere kleine Verwaltungsbezirke, die immer autonom waren. In Bayern zum Beispiel gab der König Kreuzer raus und Heller zum Beispiel, Kreuzer und Heller. Der König von Preußen ist hingegangen und hat Silbergroschen und Pfennige rausgegeben. Aus der Schweiz kam damals eine Währung, die hat man den Batzen genannt. Daher kommt das Wort, wenn wir benutzen, so ein ganz schöner Batzen. Das kommt von einer ehemaligen Währung aus der Schweiz kommt. Ein Event also, ein Vorkommnis, ein Geschehnis, ein Event wie zum Beispiel ein Weltkrieg. Gehen wir mal zurück in den Sommer 1914, genauer ins serbische Sarajevo, wo damals der österreichisch-ungarische Thronfolger Franz Ferdinand mit seiner schwangeren Frau Sophie am 28. Juni eine Autoparade abhalten sollte. Österreich-Ungarn. Österreich und Ungarn waren seit 1867 ein zusammengefasstes Gebiet, eine sogenannte Doppelmonarchie, eine Habsburger-Monarchie. Habsburger-Familie, werden wir jetzt nicht drauf eingehen. Der Stammbaum dahinter, aber sehr viele Monarchien gehen auf diese Habsburger zurück. Österreich-Ungarn, zusammengefasstes Gebiet in einer Doppelmonarchie. Und Österreich-Ungarn war somit das zweitgrößte Staatsgebiet in Anführungszeichen Europa nach Russland und noch vor dem Deutschen Reich. Eine absolute Großmacht, heute kaum vorstellbar. Österreich, ja. Da fahren mal Leute zum Wandern hin im Sommer nach Kärnten und trinken Quellwasser. Und Ungarn fliegt eigentlich genauso gut unter dem Radar. Damals zusammengefasst eine absolute Großmacht. Der Name lässt es nicht vermuten, aber wir reden hier flächenmäßig, um das mal zu sagen, von Österreich, Ungarn, Tschechien, das heutige Tschechien, ohne das Hulciner Ländchen, die Slowakei, Slowenien, Kroatien, Bosnien, Herzegowina sowie Teilgebiete von Rumänien, Montenegro, Polen, Italien, ganz der nordöstlichste Zipfel von Italien, Serbien und der späteren Ukraine. Das war ein stattliches Gebiet. Und welche Problematik sehen wir dabei für unsere jesuitischen Freunde, die wir schon oft thematisiert haben, die aber eigentlich nur ein Ziel hatten, die Monarchien gänzlich zu stürzen? Was gibt es da für ein Problem? Da waren noch drei übrig. Da waren noch drei übrig mit Russland, der Zar in Russland, die Romanows, in Österreich-Ungarn, wie gerade angesprochen, und Deutschland, diese drei. Und eigentlich noch eine vierte. Eine vierte, die auch viele Menschen vergessen, aber das ist erst 100 Jahre her, ein bisschen über 100 Jahre her. Das Osmanische Reich. Und das Osmanische Reich hatte man schon kurz vorher, 1912, attackiert und destabilisiert, in Kriege verwickelt. Mit Napoleon ist man hingegangen, 100 Jahre vorher, 1814, und ist gescheitert beim Versuch, diese Monarchen zu stürzen. Auch da wollte man schon, wie 1789 in Frankreich begonnen, die parlamentarische Demokratie, dieses freiheitlich-liberale System europaweit installieren. Damals hatten Deutschland, Russland und Österreich noch andere Pläne und haben diesen Freimaurerfeldzug von Napoleon beendet, der einzig und allein durch die Jesuiten gesteuert wurde. Kennt ihr die Geste Napoleons, wenn er seine Hand unter den Mantel geschoben hat, so wie er sich immer hat abbilden lassen. Das ist zu einem Symbol der Freimaurer geworden. Eins der bekanntesten Freimaurersymbole, wenn sich jemand so hinstellt, gibt es eine große Wahrscheinlichkeit, dass diese Person Teil einer Freimaurerloge ist. Und ihr erinnert euch vielleicht an die Jesuitenfolgen, die wir gemacht haben. Und dieses PDF, was ich damals angesprochen habe, von Abate Leone, das ist eine Mitschrift der Jesuitenkonferenz in Norditalien 1824, kurz nach Napoleon, in Chieri. Auf dieser Konferenz hat man sich komplett neu sortiert und die Marschroute festgelegt für das nächste Jahrhundert. Wer das noch nicht gelesen hat, ich werde es nochmal in die Telegram-Gruppe posten, kann das sehr, 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 sehr gerne, oder dem lege ich es mal ans Herz, das zu tun, ist sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall hat man sich da neu sortiert und die Marschroute für das nächste Jahrhundert festgelegt, nach diesem Scheitern von Napoleon. Und hier sind wir jetzt also in Sarajevo 1914, genau 100 Jahre später, 90 Jahre nach diesem Treffen und dem offiziellen Anpfiff der Operation in Anführungszeichen Demokratie. Schauen wir auf die Geschehnisse in Sarajevo im Sommer 1914 durch die Augen von Helena Navratilova. Nicht Martina Navratilova, das war eine gute Tennisspielerin. Nee, Helena Navratilova. Die war damals 21 und die hat sich in der Menschenmenge befunden, um logischerweise auch einen Blick zu erhaschen auf dieses königliche Paar, Franz Ferdinand und die Sophie. Die beiden waren unterwegs in einer Graf und Stift Cabrio-Limousine. Kann man sich heute noch angucken. Ich glaube, in Wien ist die irgendwo ausgestellt. Wenn es denn die ist, soll auf jeden Fall die sein. In dieser Limousine unterwegs näherten die sich auf dieser Parade der Kumurja-Brücke. In dieser Kumurja-Brücke stand auch unsere Helena Navratilova. Zum Verhängnis von Ferdinand und Sophie war da nämlich der Wendepunkt der Parade geplant, an dieser Brücke. Das heißt, der Wagen kommt da eventuell kurz zum Stehen, man muss manövern, man muss den Wagen drehen, um wieder zurückfahren zu können. Und eben genau als diese Limousine wendet, springt ein Mann neben Helena auf, direkt neben ihr, läuft auf die Straße und fängt an zu schießen. Er öffnet das Feuer auf die Limousine von Ferdinand. Seine Frau sackt Sekunden später auf seiner Schulter zusammen und der Schütze versucht logischerweise zu flüchten, was die Menge verhindert. Den hat man sofort dingfest gemacht. Schön und gut, ist nicht das erste Mal. Kennen wir solche Attentate und solche False Flags der letzten 100 Jahre. Was vielen nicht bekannt ist und auch oftmals nicht thematisiert wird, ist der Fakt, dass das absurderweise der zweite Anschlag der Parade war. Weil kurz zuvor, auch ganz in der Nähe dieser Brücke, hatte ein Mann aus der Menge eine Handgranate geworfen in Richtung des Wagens von Ferdinand. Die hat Ferdinand und Sophie, beziehungsweise das Gefährt, allerdings nicht erwischt, sondern ist auf dem Dach der Limousine gelandet und von da auf den Boden geflogen. Und die ist dann in der Menge hochgegangen. Einige Menschen sehr schwer verletzt wurden. Und Ferdinand ist dann hingegangen und hat gesagt, nee, wir fahren weiter, fahrt weiter, fahrt weiter. Nach dem Motto, lassen uns nichts anmerken. Die wollten das nicht abbrechen. Verhängnisvollerweise wollte er, warum auch immer, die Parade fortsetzen. Heißt also für uns, es gab mehr als nur einen Attentäter. Weil der Bombenwerfer wurde ebenso kurze Zeit später in der Menge dingfest gemacht und das waren andere als der Revolverheld. Am Ende waren es genau 8 Attentäter, ausgestattet mit Granaten und Revolvern. Warum nur eine Handgranate geflogen ist und nur einer geschossen hat? Ja, alle anderen haben kalte Füße bekommen. Alle anderen haben kalte Füße bekommen und haben doch Schiss bekommen, das auszuführen, wofür sie eingeteilt waren. Und deswegen gab es nur die 2. Weil all diese Beteiligten waren zum Großteil, oder ich glaube fast alle, Studenten. Studenten zwischen 18 und 22 Jahren. Der Bombenwerfer, der trug den Namen Gavrilo Princip, der Todesschütze Gavrilo Princip. Und logischerweise haben die beiden sich das nicht zu Hause im Wohnzimmer überlegt, den österreichisch-ungarischen Thronfolger umzubringen. Auch die beiden kommen nicht auf eine solch absurde Idee. Beide waren Teil einer organisierten serbischen Gruppe namens The Black Hand, die Schwarze Hand. Und das war der Terrorarm der serbischen Freimaurerorganisation Narodna Odbrana, die 1911 gegründet wurde von einem Freimaurer namens Dr. Karl Kramasch. Könnt euch mal gerne die Flagge Serbiens anschauen und dann den Adler der Freimaurer anschauen. Da werdet ihr große Übereinstimmungen finden. Das Ziel dieser studentischen Terrorgruppe, The Black Hand, die Schwarze Hand, das waren alles Studenten, war die Loslösung Serbiens vom generell vom österreichischen Einfluss und vor allem die Loslösung von Bosnien und Herzegowina aus dem österreichisch-ungarischen Reich. Die wollten das also wieder da rausholen und ihre eigenen Fittiche holen. Und die wollten Serbien dem Einfluss Österreichs entziehen. Wollten die das wirklich? Natürlich können wir das alle bezweifeln, weil Menschen in dem Alter gehen nicht hin. Und erstens gründen sie eine solche Organisation nicht. Zweitens haben sie gar nicht die Mittel dazu. Und drittens hat man anderes zu tun, als Österreich-Ungarn mit Attentaten klarzumachen, dass Serbien sich deren Einfluss entziehen will und man Bosnien von Österreich-Ungarn loslösen will. Das ist relativ unwahrscheinlich. Heißt, im Hintergrund wurde dieser Terrorarm von der Narodna Odbrana organisiert und gesteuert. Die Ereignisse in Sarajevo 1914 waren also eine komplette Freimaureroperation, von vorne bis hinten, die in ihrer Konsequenz ganz zufällig auch im Interesse der Jesuiten war, nämlich die Monarchie Österreich-Ungarn ins Wanken zu bringen. Und die Freimaurer waren zu diesem Zeitpunkt logischerweise, haben wir auch schon thematisiert, längst keine unabhängige Loge mehr. Die Jesuiten hatten die längst übernommen. Wird auch einiges in diesem PDF thematisiert, was die Übernahme von solchen Organisationen angeht. Die Jesuiten hatten die Freimaurer längst übernommen. Um nämlich die Freimaurer dazu zu benutzen, all ihre eigenen Machenschaften, die der Jesuiten jetzt und des Vatikans, in allen Operationen feinsäuberlich zu kaschieren, damit niemand auf die Idee kommt, den Vatikan mit all diesen Dingen in Verbindung zu bringen. Die haben die quasi benutzt, die haben die Dinge ausführen lassen, ihre Operationen ausführen lassen, damit niemand sagt, was macht denn der Vatikan da, machen die Jesuiten denn da? Die Freimaurer um 1914 herum haben sich das sogar auf die Fahne geschrieben. Die haben sich auf die Fahne geschrieben, gegen den Vatikan und die Katholiken zu arbeiten. Angeblich wollten die damals die christlich-katholischen Zentren stürzen, weswegen auch Prinz Ferdinand auf der sogenannten Kill-List hochgerutscht war. Es geht sogar so weit in der Konstellation, dass der Vatikan heute noch ganz offiziell sagt oder eine Regel hat, dass katholische Christen sich den Freimaurern nicht anschließen dürfen. Und das ist für uns der klarste Beweis dafür, dass der Vatikan die Freimaurer ganz allein steuert und auch damals gesteuert hat. Weil wenn die das öffentlich kommunizieren und sagen, nee, von uns darf sich keiner den Freimaurern anschließen, wissen wir, wem die Organisation gehört. Das war damals ein Rachefeldzug gegen die Monarchien, die den Vatikan und die Jesuiten kurz zuvor aus etlichen Ländern verbannt hatten. Über 80 Länder an der Zahl haben gesagt, und jetzt tschüss, raus mit euch. Ihr habt hier genug angerichtet und infiltriert und Strippen gezogen. Die Ermordung Ferdinands, also eine Aufgabe ausgeführt durch die serbischen Freimaurerorganisationen, um am Ende, jetzt sind wir wieder zurück zum Anfang, als Auslöser für den Ersten Weltkrieg zu fungieren. Serbien, über Serbien. Warum Serbien? Eben kurz erwähnt, 1911 gab es den Ersten Balkankrieg. ausgefochten, um eine weitere geschichtsträchtige Monarchie zu stürzen, nämlich das Osmanische Reich. Türkei, Syrien, Teile des Iraks, Libanon, Israel, wir wissen, wer es auf Israel abgesehen hatte, Zypern, Bulgarien, Serbien und ursprünglich auch die Küstenregionen Nordafrikas. Ein riesiges Gebiet, dieses Osmanische Reich. Über die Jahre und Jahrzehnte immer wieder verändert in Größe, aber trotzdem ein sehr, sehr großes Gebiet. Also ist man hingegangen 1912 und hat einen Zusammenschluss von gut 750.000 Soldaten der sogenannten Balkanliga zusammengetrommelt. Heute Bulgarien, Griechenland, Serbien und Montenegro. Um dem Sultan, das war das Oberhaupt des Osmanischen Reichs, um dem Sultan den Krieg zu erklären. 1912. Kurz zuvor hatte der allerdings schon einen anderen Krieg zu verkraften, als der sich 1911 mit Italien aufgrund von Libyen auseinandersetzen musste. Man könnte quasi sagen, eine organisierte Angriffswelle auf den Sultan. Und das betrifft viele Länder. Das betrifft Russland, kommen wir später noch zu, Russland-Japan-Krieg. Das betrifft das Osmanische Reich. Man hat in den Jahren zuvor, vor diesem Ersten Weltkrieg, alle reden immer von diesem Ersten Weltkrieg, aber auch in den Jahren zuvor, hat man diese Bereiche schon destabilisiert. Und diesen großen Plan, der Erste Weltkrieg, perfekt vorbereitet. Nach 1911 verliert das Osmanische Reich 83% des heute europäischen Territoriums. Das war festgelegt 1913 durch das Treaty of London. Wo sonst? Wo sonst, wenn nicht in der City of London, wo das britische bzw. deutsche Königshaus Sachsen-Coburg, deutsche Familie, residiert hat. Und was? Auch das Zentrum seit eh und je war die Hauptstadt der Rothschildschen Operation. Das Osmanische Reich verliert also 83% des Territoriums im heutigen Europa. Und der Balkan wird zu einem absoluten Pulverfass gemacht, so wie wir das heute auch kennen oder in den letzten 30 Jahren immer mitbekommen haben. Und immer über die gleiche Vorgehensweise. Sultan stürzen, Zar stürzen, Kaiser stürzen. Und all diese Gebiete in kleine, unabhängige, demokratische Länder aufteilen, um halt die Basis zu legen für zukünftige Konflikte. Und übrigens auch aus rein finanziellen Gründen im Hinblick auf das Ziel Weltwährung Dollar. Ich gehe hin, zerstöre diese Reiche, um kleine Gebiete zu schaffen, die ich kontrolliere und an die ich Geld verleihen kann. Um die Zinsen über die Zentralbanken in diesen Ländern wieder einzusammeln. Wäre mit Russland, dem Kaiserreich und dem Osmanischen Reich eine große bis relativ unmöglich umsetzbare Schwierigkeit geworden. Hat man immer so gemacht. Syrien hatte noch keine Zentralbank. Was passiert? Krieg in Syrien. Irak hatte noch keine. Krieg im Irak. Afghanistan. Krieg in Afghanistan. Es gab nicht viele Länder, die in den letzten 30 Jahren noch keine Zentralbank hatten. Welche das sind, könnt ihr rausfinden. Ihr müsst nur gucken, wo in den letzten 25 Jahren Krieg geführt wurde. Dann wisst ihr, diese Länder hatten noch keine Zentralbank. Zerstückelung, also auch hier. Zum Beispiel wird in der Zeit Albanien gegründet, was den Serben überhaupt nicht gefallen hat. Und Bulgarien hatte zum Beispiel gar keinen Bock auf die Aufteilung Mazedoniens, wie die vorgenommen wurde nach dem Ersten Balkankrieg. Weswegen Bulgarien hingegangen ist und den kurz zuvor verbündeten Serben und auch den Griechen 1913 den Krieg erklärt. Balkankrieg Nummer 2. Schuss geht allerdings komplett nach hinten los für Bulgarien. Griechenland und Serbien besetzen große Teile Bulgariens. Kurze Zeit, nachdem Bulgarien gedacht hat, so jetzt marschieren wir da mal ein. Macht alles ja relativ viel Sinn, bis gar keinen Sinn. Wer steuert da von hinten? Wir wissen, wer von da steuert. Was war hier eigentlich das große Langzeitziel, neben Österreich und Ungarn dieser Monarchie? Die Destabilisierung des Zarenreichs. Der Balkan sofort angrenzend an Russland, beziehungsweise ehemals auch russisches Staatsgebiet. Destabilisierung des Zarenreichs. Und Russland war auch nicht blöd. Russland wusste, was gespielt wurde und wollte unter überhaupt gar keinen Umständen zum Beispiel diesen serbisch-bulgarischen Konflikt im Zweiten Balkankrieg. allerdings ohne Erfolg. Aber Russland hat man sich dann kurze Zeit später vorgeknüpft. Zurück zu Ferdinand. Was passiert jetzt, nachdem die Information die Runde macht, dass der österreichische Thronfolger in Sarajevo erschossen wurde? Dann entsteht die sogenannte Juli-Krise. Das Attentat war im Juni, jetzt entsteht die Juli-Krise. Natürlich, logischerweise, hatte Österreich-Ungarn überhaupt gar kein Interesse daran, diese ganzen Geschehnisse unter den Teppich zu kehren. Die sind hingegangen und haben 4 Wochen später nach diesem Attentat ein Ultimatum an Serbien formuliert. Ein Ultimatum, das eigentlich nur logische Punkte aus Österreichs Sicht enthielt. Auch aus meiner Sicht, wenn ich das im Original so lese. Punkte wie zum Beispiel die Kooperation Serbiens bei der Investigation dieses Mordes und die Auflösung der Freimaurerorganisation Narodna Odbrana. Selbstredend, oder? Aus österreichischer Sicht. Hätte ich auch so verlangt. Geschichtlich wird dieses Ultimatum dargestellt als das absolute, das geht überhaupt nicht, das schlimmste Ultimatum aller Zeiten. Absolut die Souveränität Serbiens untergrabend. Ernsthaft, wenn Österreich diese Vorstellungen, diese Forderungen stellt, nachdem der eigene Thronfolger auf serbischem Staatsgebiet erschossen wird, dann ist das, untergräbt das die serbische Souveränität. Bö. Österreich hat Serbien genau 3 Tage für eine offizielle Antwort gelassen. Die hatten auf jeden Fall Zeitdruck, die Jungs. Und diese Antwort folgte auch kurz vor Ende des Ultimatums. Da ist Serbien hingegangen und hat eigentlich fast alle Punkte akzeptiert. Bis auf den entscheidenden Punkt. Nämlich, dass österreich-ungarische Diplomaten den Vollzug dieser Schritte auf serbischem Boden überprüfen dürfen. Und logischerweise scheitert damit alles. Weil Österreich-Ungarn dann nicht weiß, ob man wirklich hingegangen ist und diese Freimaurerorganisation wirklich aufgelöst hat. Das schreiben sie auch da drin. Die sollen die auflösen und dafür sorgen, dass die nicht wieder unter einem anderen Namen im Schatten kreiert werden. Die wussten auch, wie die das immer gemacht haben. Und da wird relativ schnell klar, warum der Balkan so lange Zeit der Fokus auch der Strippenzieher war. Man hat den Balkan genutzt, um die Monarchien gegeneinander auszuspielen. Österreich wollte jahrelang die slawischen Länder unter seine Vorherrschaft bringen. Und gleichzeitig, logischerweise, war das Zarenreich natürlich nicht dazu bereit, diese Gebiete an Österreich herzuschenken. Und da wird auch klar, dass diese Monarchien eben am Ende doch kein Interesse daran hatten, alles und jeden in Frieden zusammenzubringen, sondern auch sehr wohl infiltriert und manipuliert waren von denen, die seit langer Zeit dafür gesorgt hatten, dass die in allen gesellschaftlichen Bereichen vertreten und so vermummt waren, dass nicht mehr klar war, auf welcher Seite sie stehen. Wir haben die alle thematisiert. Wir haben die Jesuiten thematisiert. Wir haben die Gründung der Krypto-Juden thematisiert, die sich einen Schleier übergeworfen haben. Und es war unglaublich schwer, so wie es heute auch unglaublich schwer ist. Heute sind das alles Verschwörungstheorien. So war es auch damals unglaublich schwer, diese Leute und Organisationen auszumachen, weil die so im Dunkeln agiert haben. Aber deren Endziel war rückblickend die ganze Zeit über klar. Die Monarchien zu beenden, Gebiete zu zerstückeln und die freiheitliche Gesellschaftsform, parlamentarische Demokratie, besser bekannt als verkappte Sklaverei, überall einzuführen. So haben Menschen das Gefühl, frei zu sein, obwohl sie dickere Ketten als je zuvor getragen haben. Vor allem die Kette, diese eine Kette des Geldsystems. Aber das sollte dann erst ein paar Jahre später so richtig klar werden, als man sich am Tisch in Paris zu den in Anführungszeichen Friedensverhandlungen zum Ersten Weltkrieg traf. Am 28.07.1914, ohne großes Zögern, erklärt Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Österreich hat gedacht, so, wir beenden das hier ganz schnell mit Serbien, sodass Russland nicht vorbereitet ist, nicht mobil machen kann, und wir das auf andere Art und Weise klären können. Deutschland geht hin und erteilt Österreich den sogenannten Blankoscheck. Heißt, Deutschland unterstützt jegliche österreichische Entscheidung in Bezug auf Serbien und deren Handlungen. Als Reaktion auf die Handlungen Österreichs macht das Zarenreich als Verbündeter Serbiens sofort teilmobil. Das Kaiserreich, die Entwicklung war unfassbar schnell. Drei Tage später, nach der Kriegserklärung von Österreich-Ungarn an Serbien, erklärt das Kaiserreich dem Zarenreich den Krieg und marschiert am 2.8. in Luxemburg und am 3.8. in Belgien, in die sogenannte neutrale Länder ein. Die Reaktion darauf war, dass in Anführungszeichen neutrale United Kingdom, England, Großbritannien, wenn die mal irgendwann neutral gewesen wären, das neutrale UK tritt gegen Deutschland in den Krieg ein. Das heißt, es gibt zwei Fronten für Deutschland. Frankreich im Westen und Russland im Osten. Beziehungsweise Frankreich und Großbritannien im Westen und Russland im Osten. Die Entwicklung war rasant. Die war wirklich rasant. Das war ja wie ein Pulverfass. Innerhalb von Tagen ging das. Und wir werden jetzt hier nicht im Detail auf den strategischen Kriegsverlauf eingehen. So viel selber gesagt, Deutschland, Österreich, Ungarn und auch das Osmanische Reich waren eigentlich 1917 in einer sehr, sehr vielversprechenden Position und Situation, den Krieg gewinnen zu können. Und dann passiert was, jetzt kommen wir wieder zurück zu unseren Strippenziehern, zu dem Plan, zu dem Geldsystem, zu den Gründern der Fed, dann passiert was, dass euch kein einziger der sogenannten studierten Historiker erklären können wird. Zumindest nicht, ohne sich irgendeinen Unsinn aus den Rippen zu schneiden, weil die nämlich eine Wahrheitsallergie haben. Aber etwas, das für unseren roten Faden sehr wichtig ist. Am 6.4.1917 erklären die USA unter Präsident Woodrow Wilson, wer war das nochmal, den haben wir thematisiert in der letzten Folge, der Fed-Präsident. Die USA erklären unter Präsident Woodrow Wilson Deutschland am 6. April 1917 den Krieg. Die USA treten also in einen Konflikt ein, mit dem sie aber mal überhaupt gar nichts zu tun hatten. 0,0. Durch kein Bündnis, durch keine Freundschaft, durch gar nichts. Durch keine Verwandtschaft. Warum? Und vor allem, wie war das möglich? Warum treten die USA in diesen Konflikt ein? Und wir haben über die Ambitionen gesprochen, den Dollar über die Fed als Weltwährung zu installieren. Und jetzt stellt euch vor, ein siegreiches Kaiserreich Deutschland plus Österreich-Ungarn plus der Sultan. Das wäre ein immenser Strich durch die Rechnung und überhaupt nicht tragbar gewesen. Gleichzeitig wollte man aber eben auch den Zahn eigentlich auslöschen. Weswegen die Bankenjuden im ersten Schritt Deutschland unterstützt und finanziert hatten. Und die meisten amerikanischen jüdischen Banker stammten aus Deutschland, Warburg und Co. Also Planänderung. Sich gegen Deutschland wenden und erstmal den Kaiser stoppen, bevor wir uns den Zar anschauen. Team Rothschild, Rockefeller, Warburg geht also hin und sagt der englischen Krone Folgendes. Passt auf, Freunde. Wir sorgen dafür, dass die USA in den Krieg eintreten und ihr den Krieg gewinnt. Und im Gegenzug bekommen wir aber etwas. Was bekommen sie? Richtig. Die bekommen das, in Anführungszeichen, heilige Land versprochen. Später bekannt als Israel. Das, worauf die Zionisten, Zionismus, könnt mal... Es gibt ein interessantes Buch von Theodor Herzl, einer der größten Verfechter des Zionismus. Ist auch mal interessant zu lesen, was die da für Vorstellungen schon formuliert hatten, Ende des 19. Jahrhunderts. Ganz zufällig war das Ziel, die ganze Zeit über dieser Zionisten. Also bekommen die das Heilige Land versprochen, später bekannt als Israel. Einiges später, erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Der britische Außenminister Arthur James Balfour schreibt an den Lord Rothschild, in seiner Balfour Declaration, dass man der Familie diesen Landstrich vermacht. Schöne Grüße von der englischen Krone. Hier habe dann Land, was es noch nicht gibt, was von einem komplett anderen Volk besiedelt ist, aber die kriegen wir schon daraus. Warum kann die englische Krone hingehen und einfach so Landstriche verschenken? Haben wir noch nicht im Detail besprochen, werden wir noch, ganz sicher. Für jetzt sagen wir, die englische Krone ist das Katasteramt der flachen Erde und der Bereiche, die ständig neu in Länder unterteilt werden. Somit, mit dieser Aktion, mit der Balfour Declaration, gehört der Familie Rothschild das spätere Israel. Die USA treten in den Ersten Weltkrieg ein und Deutschland, übrigens nicht nur die USA, auch China, und Deutschland, eigentlich dabei mit Österreich und dem Sultan den Krieg zu gewinnen, muss 1918 einen Waffenstillstand verhandeln. Wer Deutschland hintergangen hat, wusste man wahrscheinlich aber erst in Versailles 1919. Kurz ein kleiner Schlenker. 7 Monate nachdem die USA im April 1917 in den Krieg eintreten, genauer im November 1917, passiert in Russland etwas, das von dort an die Oktoberrevolution genannt wird. Im November. Ja, ist im November passiert, wird Oktoberrevolution genannt. Das war übrigens der zweite Versuch, nachdem der erste 1905 vom Zaren niedergeschlagen wurde. Gleiches Playbook, gleicher Plan. 1905 schon, bei der ersten versuchten russischen Revolution. Den Zar in den Krieg stürzen, damals mit Japan. 1905. Russisch-Japanischer Krieg. Den Zar in einen Krieg verwickeln und die wirtschaftliche Situation für Unruhen und Revolution ausnutzen. Ohne Erfolg. Damals war das so, dass ein orthodoxer Priester hingegangen ist und Hunderte, Tausende da den Hof des Zaren angeblich führen wollte, um ein Pamphlet zu präsentieren, wie man das Leben der Leute denn verbessern könnte. Und dann sagt man, habe die Armee des Zaren, hätte die einfach alle erschossen. Steckt auch einiges anderes hinter, werden wir nicht thematisieren jetzt. Nur so viel im Hinterkopf, 1905, 12 Jahre vor der russischen Revolution, gab es schon mal einen Versuch. Also 1917 kommen die Bolschewiki, die Bolschewisten, angeführt von Lenin und Trotzki. Der richtige Name von Trotzki war übrigens Davidowitsch Bronstein. Bronstein. Da klingelt es schon bei dem Namen, oder? Beide in New York ausgebildet und finanziert von der gleichen Riege, die 4 Jahre zuvor die Federal Reserve gegründet hat. Das jüdische Bankenkartell rund um Warburg, Schiff, Kühnlob und Co., Rockefeller, Rothschild. Dieser Jacob Schiff geht sogar 1918 hin in einem offiziellen Statement und brüskiert sich darüber, dass die russische Revolution nur funktioniert hat, weil er die finanziell unterstützt hat. Er sagt, ohne meine Hilfe hätte diese Revolution in Russland nicht funktioniert. Interessantes Statement für all die Historiker. Kann man das mal aufgreifen? Oder wollen wir weiter dabei bleiben, dass Lenin mit einem Bollerwagen und dem Pferd von Deutschland aus nach Russland gefahren ist und die Romanows gestürzt hat? Dieser Jacob Schiff, geboren 1847 in der Judengasse in Frankfurt übrigens, ist übrigens, das haben wir auch schon mal thematisiert, der Opa von Watermelon Head. Adam Schiff, Watermelon Head, so nennt Trump Adam Schiff immer. Watermelon Head, Wassermelonenkorb. Der seit 2001 für Kalifornien im US-Kongress sitzt und natürlich an der Harvard University ausgebildet wurde. Die sogenannten Elite-Schulen haben wir thematisiert. Paul Warburg aus der großen jüdischen Hamburger Banking-Familie ist übrigens der Schwager von Jacob Schiff. Paul Warburg, der am Tisch saß auf Jekyll Island, um die Fed zu besprechen. Paul Warburg ist der Schwager von Jacob Schiff. Und der Enkel von Jacob Schiff hat einen Sohn namens Andrew. Dieser Andrew ist mit der Frau, der heutigen Frau von Al Gore zurück. Der hat 3 Kinder mit der Frau von Al Gore. Al Gore, sagt euch was? Präsidentschaftskandidat gegen George Bush gewesen. und absoluter Klimawandelapostel, damals mit so einer Klimawandel-Doku durch die ganze Welt gereist und gab es einen Kinofilm und was weiß ich nicht was. Wenn jemand Fragen zu deren Stammbaumplanungen hat. Paul Warburg, der Schwager von Jacob Schiff, der Enkel von Jacob Schiff, hat einen Sohn namens Andrew, der mit der Frau von Al Gore 3 Kinder hat. USA. Trotzki und Lenin, darauf angesetzt, die Romanows zu stürzen, versammeln die ihre Truppen in der Schweiz, in der neutralen Schweiz, und marschieren verdeckt in das Zarenreich ein, um eben die Familie Romanow abzusetzen und umzubringen. Und das alles, während der Erste Weltkrieg auf absoluten Hochtouren läuft. Auf absoluten Hochtouren. Genau wie 1905 versucht. Der russisch-japanische Krieg läuft und währenddessen versuche ich, den Zaren zu stürzen. Genau das Gleiche jetzt. War man nicht gerade dabei, zu versuchen, Deutschland zu besiegen? Gleichzeitig eröffnen die Verrückten eine weitere Front und sehen jetzt den Moment gekommen, die Romanows stürzen zu können. Weil logischerweise während so einem Ersten Weltkrieg den Leuten geht es beschissen. Wirtschaftlich beschissen. Die sind unzufrieden. Die verstehen das aber auch nicht, was da passiert. Die wollen aber gerne, dass das endet und dass es denen wieder besser geht. Also kann ich ganz, ganz viele Leute fangen. Das Land infiltrieren. Ganz, ganz viele Leute fangen. Und dann über meine bolschewistische Gruppierung versuchen, den Zaren zu stürzen. Und was diese Bolschewisten angeht, ist sehr, sehr interessant. Der engste Begleiter Trotzkis trug damals den Namen Grigori Zinoviev. Der eigentliche Name von Grigori Zinoviev war Hirsch Apfelbaum. Und das könnten wir jetzt noch mit einigen bedeutenden Namen der Bolschewisten so weiterspielen. Trotzki Bronstein, Martow Zederbaum, Zinoviev Apfelbaum, Kamenev Rosenfeld, Garnetzky, Fürstenberg, Pavus, Hellpfand, Larin, Lurge, Borin, Nathansohn, Kamnelf, Goldmann, Zagerski, Krochmann, Ryazanov, Goldenbach, Soluzev, Bleichmann, Glasunov, Schulze, Zurisein, Weinstein, Lapinski, Löwensohn. Quizfrage. Was haben die alle gemeinsam? Das sind alles jüdische Mitbürger. Kein einziger von denen ist Russe. Und das sind die Bolschewisten, die die Romanows gestürzt haben. So russisch wie ich. Gar nicht. Alles gesteuert und aus dem Hintergrund finanziert von den üblichen Verdächtigen. Ergebnis? Die Romanows werden umgebracht. Alle? Wirklich alle? Das bleibt abzuwarten. Ich würde gerne mal den Stammbaum von Melania Trump sehen. Und auch die Revolutionsaktion war nicht auf Russland begrenzt. Diese Revolutionsaktion. An anderer Stelle, wieder ein bisschen näher an uns dran, passiert im November 1918, ein Jahr später, mit dem vereinbarten Waffenstillstand des Ersten Weltkriegs quasi das Gleiche. Angeführt von der großen Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, die Führer des Spartakusbundes, hatten sie einen Mitbegründer, als sie den Spartakusbund gegründet haben, Hugo Haase. Angeführt von den beiden, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, meutert die deutsche Marine in Kiel Ende 1918, weil man sich weigerte, zu einem angeblich letzten ehrenvollen Gefecht auszulaufen. Angeblich sollten die nochmal raus hier in Kamikaze-Aktion. Lasst euch mal umbringen. Ehrenvolles Gefecht. Haben gesagt, nee, machen wir nicht. Zu der Zeit war allerdings der Waffenstillstand schon beschlossene Sache. Relativ unwahrscheinlich, dass dieses ehrenvolle letzte Gefecht stattfinden sollte. Das war der Auftakt des Bestrebens danach, sicherzugehen, dass Kaiser Wilhelm auch wirklich verschwindet. Rosa Luxemburg war zu dem Zeitpunkt übrigens schon gut 13 Jahre dabei, die Revolutionspropaganda nicht nur für Deutschland, sondern auch für Russland voranzutreiben. Die war in Polen geboren und hat es für beide Länder quasi vorangetrieben. Die KPD-Propaganda, Kommunistische Partei Deutschlands, auch in dieser Zeit gegründet. Über 100 Artikel, wer kontrolliert die Presse nochmal? Flyer, Broschüren, Reden und so weiter hat Rosa Luxemburg als geborene deutsche Jüdin verfasst, um den Leuten das Hirn zu waschen und um zusammen mit Karl Liebknecht, war nämlich eigentlich der Kopf der SPD damals, in 1918 hinzugehen, wie ich gerade schon gesagt habe, und die KPD Deutschland zu gründen, die Kommunistische Partei Deutschlands. Haben sie 1918 gegründet, zusammen mit Karl Liebknecht. Und dieser Karl Liebknecht ist am 9. November 1918 in Berlin hingegangen und hat einfach mal Deutschland als freie soziale Republik ausgerufen. Einfach mal hingestellt. So, Deutschland ist jetzt frei und eine soziale, demokratische, parlamentarische Republik. Demokratisch nicht. Deren Kommunismus hatte eine andere Idee. Luxemburg und Liebknecht natürlich beide in Anführungszeichen jüdischen Ursprungs. Was ist Rosa Luxemburg heute für ein Begriff? Diesen Begriff für Revolution und Widerstand. Jede dritte Straße und jeder dritte Platz ist nach der benannt. Rechnung allerdings ohne das noch in der Macht stehende preußische Militär gemacht. Am 15.01.1919 werden beide festgenommen und exekutiert. Bisschen zu früh, ihr hättet ein bisschen abwarten müssen mit euren Aktionen, bis der Kaiser dann auch wirklich verschwunden war. So haben sie beide mit dem verdienten Tod bezahlt. Dem Waffenstillstand folgte dann die große Friedenskonferenz in Paris, im Schloss von Versailles. Ich muss mal einen Schluck trinken. Im Schloss von Versailles werden Verträge bestimmt. Ich sage bewusst nicht ausgehandelt. Da werden Verträge bestimmt, die Friedensbedingungen definieren sollten. Und die gleichzeitig eine entscheidende Weichenstellung waren für die nächsten, beziehungsweise aus unserer Sicht, die letzten 100 Jahre. Am 18.01.1919 startet diese Veranstaltung in Paris. Allerdings ohne Vertreter des Deutschen Kaiserreichs. Also keine Verhandlung, sondern eine Festlegung der Bedingungen für den Frieden in Europa. Ein paar Monate später, ab Mai 1919, begann dann die, in Anführungszeichen, Verhandlung oder sagen wir besser Bekanntmachung gegenüber den Habsburger Monarchien Österreich, Ungarn und Deutschland. Dass die Verantwortlichen der beteiligten Kriegsparteien da vor Ort waren, dürfte überhaupt keine Überraschung sein. David Lloyd George als Premierminister Englands. Georges Clemenceau als ehemaliger Journalist. Was für eine Überraschung, genau wie Winston Churchill, der war auch ehemaliger Journalist. Und französischer Präsident. Woodrow Wilson, wer der ist, wissen wir jetzt genau. Und auch Vittorio Emanuele Orlando als Präsident des Königreichs Italien. Italien wurde 1861 vereint. Ganz interessant, davor gab es mitunter noch die Papal States in Zentralitalien, ganz offiziell, die Staaten des Papstes. 1861 vereint, das Königreich Italien. Sehr interessant, weil das fällt alles so in einen Zeitraum. Das Beenden der Monarchien, die Vereinigung von so blöd zerstückelten Ländern, ja, wie zum Beispiel das Kaiserreich in Deutschland, alle autonom, perfekt organisiert, jeder arbeitet für sich und man trifft sich einmal im Monat mit ungefähr 20 Fachkundigen aus den jeweiligen Ländern und diskutiert Dinge, die die Gesamtheit betreffen. Da gab es noch nicht 350 Abgeordnete in so einem Reichstag. Eine Handvoll Leute. Allerdings führten diese Verantwortlichen der beteiligten Kriegsparteien nicht die Gespräche. Zeitzeugen, und davon gibt es wirklich ein paar, haben ganz klar gesagt, dass die Veranstaltung von jüdischen Zionisten geführt und bestimmt wurde. Einer davon ist zum Beispiel Benjamin Friedman, der selber ehemaliger Jude war, ausgetreten. Und der sagt, dass in Versailles genau 117 Juden vor Ort waren. I was there, I ought to know. Ja, ich war da, ich sollte es wissen. Ja, und ich beschäftige mich hier mit Fakten. Ja, nicht falsch verstehen. Ich weiß, dass viele von euch sich schon damit beschäftigt haben, aber viele vielleicht auch nicht. Nicht falsch verstehen in Richtung Antisemitismus und was weiß ich nicht was. Das sind Fakten. Ich zeichne hier, versuche ein Bild zu zeichnen, das uns verstehen lässt, wer hier der eigentliche Feind und wer hier die eigentlichen Strippenzieher sind. Und da waren 117 Zionisten vor Ort in Versailles. Angeführt von einem engen Berater von Woodrow Wilson, Bernard Baruch, oder wie, so würden es die Amerikaner sagen, weil er in Amerika gelebt hat. Logischerweise ein amerikanisch-jüdischer Banker, wie auch sonst. In Deutschland würde man einfach sagen Bernard Baruch. Der war ein amerikanisch-jüdischer Banker, dessen Vater Mitglied des Ku Klux Klans war. Wer hat eigentlich den Ku Klux Klan gegründet? Den Hinweis habe ich hiermit gegeben. Was machen diese 117 in Paris wohl? Die Regeln festlegen. Die Regeln festlegen im Namen der 32 Siegerstaaten des Ersten Weltkriegs. Und diese Regeln waren wie folgt. Deutschland, das Allerwichtigste, Deutschland bekommt die alleinige Schuld für den Ausbruch des Krieges. Heißt, Deutschland ist den Krieg schuld. Wer hat wen in Sarajevo nochmal erschossen? Wer hat danach an wen ein Ultimatum gestellt? Und zu wie viel Prozent war Deutschland daran beteiligt? Deutschland war daran zu 0% beteiligt. Deutschland hat weder Ferdinand erschossen, noch hat Deutschland ein Ultimatum gestellt, noch hat Deutschland Serbien den Krieg erklärt. Deutschland hat insgesamt ein Siebtel seines Territoriums abzutreten. Die Grenzen werden wie immer neu festgelegt. Elsass-Lothringen, Westpreußen, die Teile Ostpreußens, Posen und teilweise Hinterpommern. Es wird ein Verbot festgelegt, Deutschland an Österreich bzw. Österreich an Deutschland anzuschließen. Passiert kurze Zeit später, aber dann doch ungefähr 20 Jahre später. Deutschland hat alle Kolonien abzutreten. Dazu gehören unter anderem Namibia, Togo, Ruanda, Tansania, Kamerun, Neuguinea, Burundi, die Marshallinseln, Kiachu, die Karolinen, Palau, die Marianeninseln und die Samoa-Inseln. Das Heer wird reduziert auf 100.000 Mann und eine 15.000 Mann starke Marine. Das wollte man ganz, ganz klar reduzieren, nicht nur das Heer insgesamt, sondern auch die Marine, weil Wilhelm eine unfassbare Marine aufgebaut hatte, die England und Frankreich stark in die Bredouille gebracht hat. Dann sollte es eine entmilitarisierte Zone auf der rechten Rheinseite geben. Und bis hierher alles schön und gut. Allerdings gibt es mehr als nur einen Friedensvertrag für Deutschland. Der Friedensvertrag aus Versailles gilt für England und Frankreich. Und ein weiterer ist lediglich ein Vertrag zwischen Deutschland und den USA. Und jetzt wird es interessant. Dieser Vertrag wird nicht in Versailles, sondern der wird kurze Zeit später aufgesetzt. Und dieser Vertrag regelt diesen Punkt, die Reparationszahlungen. Der Versailler Vertrag regelt nicht die Reparationszahlungen. Der sagt nur, Deutschland ist schuld, Deutschland muss zahlen. Die Reparationszahlungen werden in einem gesonderten Vertrag nur zwischen Deutschland und Amerika festgelegt. Warum ist das wohl so? Warum gesondert mit den USA? Wir wissen, wer gerade das neue Bankensystem und die Fed installiert hat, oder? Die USA. Also eigentlich nicht die USA, weil es die Strippenzieher aus dem Hintergrund waren, die sich die USA als eierlegende Wollmilchsau ausgesucht haben, besser bekannt als die Jesuiten bzw. die Zionisten Warburg, Rockefeller, Rothschild und so weiter. Heißt im Klartext, diese Zahlungen gehen von Deutschland direkt an diese privaten Familien und die Federal Reserve. Und zwar für 100 Jahre, richtig gehört, 100 Jahre. Deutschland wird dazu verknackt, 132 Milliarden Goldmark zu zahlen. Und eigentlich gab es einen anderen Plan. Eigentlich war der Plan, das war der Vorschlag, man wollte 269 Milliarden einkassieren. Plus 12% der jährlichen deutschen Ausfuhr. Das muss man nicht mal wegstecken. 269 Milliarden Goldmark plus Anteile an der jährlichen Ausfuhr in Höhe von 12%. Das wurde allerdings ein wenig nach unten korrigiert. Nicht bedeutend, aber ein bisschen, weil Deutschland gesagt hat und gefragt hat, ob die sie noch alle haben. Wir reden hier von gut. Bei den 132 Milliarden Goldmark reden wir hier von gut 45.000 Tonnen Gold. Alles konfisziert. Auf Wiedersehen. Bankrott auf Lebenszeit. Spätestens von diesem Punkt an war Deutschland ein Spielzeug. Wir werden das in den nächsten Folgen thematisieren. Deutschland war ein Spielzeug, wie viele andere Länder auch. Aber Deutschland war ab diesem Punkt finanziell beendet und nur ein Ableger der USA. Konnte Deutschland logischerweise nicht zahlen. Also geht man hin, 1924, und macht noch was viel Besseres. 1924 wird der Dawes-Plan erlassen. Der erlassen wurde, weil Deutschland nicht mehr zahlen konnte. Der Dawes-Plan heißt, die USA geben Anleihen und Kredite an die deutsche Rothschild-Reichsbank. Noch besser für die Fed. Kredite. Zinsen obendrauf. Und dann redet man in Deutschland von den goldenen 20ern. Sagen, oh, die goldenen 20er, ab 25 war alles so super, das ging ab wie nix. Getäuscht wie eh und je. Nur durch die Kredite aus den USA gab es in Deutschland diesen kurzfristig wirtschaftlichen Aufschwung. Und natürlich ist das Gleiche in den USA passiert. Leben in Saus und Braus aufgrund der deutschen Zahlungen, bis die Fed sich Ende der 20er dazu entschieden hat, den Leitzins von 3,5% auf Knopfdruck auf 6% anzuheben. Wisst ihr, was das heißt, diese Erhöhung? Und das, nachdem man den Amerikanern in den Jahren zuvor einen Kredit nach dem anderen gewährt hatte. Oh ja, alles super, goldene 20er. Zahlungen aus Deutschland kamen rein, wunderbar, die Fed ist da, druckt Geld ohne Ende, ein richtiger Boom. Ähnlich wie 2008. Was heißt das für Millionen von Menschen und deren monatliche Abbezahlung des Hauskredites? Nicht mehr machbar. Heißt, größter Finanzcrash aller Zeiten. Bis heute unerreicht, 1929. Der als nächstes kommt, der wird noch größer sein. Der wird das ganze System beenden. In Deutschland installiert man dann die besagte liberale, freiheitliche, parlamentarische Demokratie. Die Freiheit. Die Freiheit, die den Namen Weimarer Republik trägt. Die war so frei, die Weimarer Republik, dass die mit Spitzensteuersätzen von bis zu 60% gelockt hat. Ja, kommt alle in die Weimarer Republik, wir haben Spitzensteuersätze von 60%. Gebt mal einen Tipp ab, wie hoch der Höchstsatz im Preußen des Kaiserreichs war. Beziehungsweise im gesamten Kaiserreich wurde das nicht überschritten. Spitzensteuersatz, der höchste, heißt nicht, dass es jeder gezahlt hat, aber das maximal mögliche, 4%. Wissen wir jetzt, warum es diesen Krieg brauchte? 4%. Weimarer Republik 60%. Wer sammelt die Steuern ein? An wen gehen die Steuern? In Versailles wird ebenfalls ein Bündnis ins Leben gerufen, das wir heute unter einem anderen Namen immer noch kennen und das seit eh und je eines der kriminellsten Systeme der Welt ist. Dieses System, dieser Zusammenschluss war dann einige Jahre später, werden wir in den nächsten Folgen thematisieren, auch das Tool, mit dem man die Weltwährung Dollar deklariert hat. In Versailles wird die League of Nations gegründet. Die werden wir in der nächsten Folge thematisieren, wenn wir uns auf den Weg machen zur Weltwährung Dollar und Weltkrieg Nummer 2. Bis hierher war man auf einem perfekten Weg. Monarchen besiegt, Finanzsystem installiert, den Dollar zum Maß aller Dinge gemacht, Deutschland geplättet, ausgeschaltet, verknackt zu Zahlungen, die es Deutschland unmöglich machen, auf die Füße zu kommen. Zumindest nicht in den nächsten 20 Jahren, weil eins ist ja auch klar. Die Geschehnisse, die dann 20 Jahre später nach Versailles 1919, 1939 angefangen haben, die sind logischerweise so kalkuliert gewesen. Der Zweite Weltkrieg sollte relativ schnell folgen. Wird uns auch klar werden, wenn wir das besprechen, was zum Beispiel den Dollar angeht. www.healthresolution.de, Telegram-Gruppe Health Resolution Podcast. Wer enger mit uns zusammenarbeiten möchte, wer lernen möchte, wie Bewegung funktioniert, wie Atmung funktioniert, wer einen veganen, vollwertigen, gesunden Ernährungs- und Zubereitungsstil in sein Leben integrieren möchte, kann sich jederzeit bei uns melden, tobias.levels@healthresolution.de, für enge Zusammenarbeit und die Durchlaufung unseres Hero-Programms. Wir werden diese Folge jetzt beenden mit einem Zitat von Wilhelm II. A Jew cannot be a true patriot. Ein Jude kann kein wahrer Patriot sein. He is something different, like a bad insect. Er ist etwas anderes, wie ein schlechter Insekt. He must be kept apart, out of a place where he can do mischief. Er muss außen vor gehalten werden, weg von den Orten, wo man Böses anrichten kann. Even by pogroms, if necessary. Ja. Ebenfalls durch strikte gesetzliche Regelungen, durch Verbote, wenn es nötig ist. The Jews are responsible for Bolshevism in Russia and Germany too. Die Juden sind verantwortlich für den Bolschewismus in Russland und auch für den Kommunismus in Deutschland. I was far too indulgent with them during my reign. Ich war viel zu nachsichtig mit ihnen während meiner Herrschaft. And I bitterly regret the favors. Und ich bereue diese Gefallen sehr stark. I showed the prominent Jewish bankers, denen ich den prominenten jüdischen Bankern gemacht habe. Da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Das stammt nicht von mir, das stammt von Kaiser Wilhelm II. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. One love. And enough. No white fools, the right moves. I might lose. Now I ain't looking to fight dudes. Why beef? Overplay the stroganoff. I'm going off. They gon' say that I'm showing off. Death by food, slaves to the taste buds. Addicted. Same as someone who takes drugs. Heal the body, spirit, plus the mind.